wenn ihr sonntagmorgens aufsteht, dann weiß ich nicht genau, welche Empfindungen ihr habt. Ich hoffe, dass ihr so positiv seid, dass ihr euch freut. Ähnlich wie wenn ihr euch mit guten Freunden verabredet oder wenn ihr schön mit eurem Partner essen geht. Man freut sich auf das, was gleich kommt. Und ähnlich hoffe ich, dass Gott das in euch auslöst, wenn ihr sonntags hier zusammenkommt, dass ihr sagt, Gott, jetzt bin ich so gespannt. Ich freue mich darauf, was hast du mir zu sagen? Und heute habe ich uns ein Wort mitgebracht aus Sprüche 19,3. Und Salomo, der mit Weisheit von Gott gesegnet ist, ein König, der ein Land regiert und der vieles verstanden hat, spricht einen Satz aus und das möchte ich gerne mit euch lesen. Schlagt bitte eure Bibeln auf, auch wenn es nur ein Vers ist, er hat es wirklich voll in sich. Und Salomo schreibt, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Ich wiederhole, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Als ich das im Urlaub las, das hat mich so angesprochen. Ich dachte, das begegne ich selbst in meinem Leben immer wieder, wenn ich reflektiere und in mein Leben hineingucke. Was ist mein eigenes Versagen? Wo sind meine eigenen Schulden und Sünden? Und was hat eigentlich Gott getan? Und inwiefern ist das so, dass ich Gott am Ende sogar noch die Schuld dafür gebe, für die Dinge, die ich selbst kaputt gemacht habe? Das kann durchaus passieren. Wir haben heute über die Ukraine gehört, über den Krieg und die Zustände. Wisst ihr, manchmal kann das so sein, wenn wir Tordummheit in uns herrscht, dass wir unseren Lebensweg zerbomben. Es entstehen riesige Grablöcher und dieser Weg, den wir uns selbst versperrt haben mit Hindernissen, mit Baumstämmen, mit irgendwelchen fetten Steinen, der gefällt uns nach einer Zeit nicht mehr und wir sagen, Gott, was hast du denn eigentlich für einen Weg für uns bereitet? Der gefällt mir überhaupt nicht. Ist einfach nur mühsam und anstrengend. Und Salomo sagt in seinem Wort, die Dummheit, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann kommt er komischerweise auf diese Idee und sagt, ja toll Gott, das ist dein Weg für mein Leben. Darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken. Warst du schon mal zornig auf Gott? Hast du Gott die Schuld gegeben für Dinge, wo du eigentlich selbst die Verantwortung für trägst? Ist das schon mal vorgekommen, dass Gottes Weg nicht gut genug für dich ist? Luther übersetzt dieses Wort anders. Er sagt, die Narrheit des Menschen verdirbt seinen Weg, aber gegen den Herrn, und jetzt kommt ein anderes Wort, grollt sein Herz. Die eigene Dummheit ruiniert das Leben, doch die Wut trifft am Ende Gott. Das kann wirklich passieren, das sagt dieses Wort. Der Vers beschreibt die menschliche Tendenz, die Schuld für selbstverschuldetes Leid bei Gott zu suchen, statt die eigenen Fehler anzuerkennen. Eine andere Übersetzung, da heißt es, die Torheit des Menschen verleitet seinen Weg und doch tobt sein Herz wider den Herrn. Man merkt immer wieder diese Vorwürfe, dieser Groll, dieser Zorn, der am Ende Gott trifft, wobei Gott damit gar nichts zu tun hat. Über diese Dinge möchte ich nachdenken und das Ziel meiner Predigt ist nicht, dich zu zerstören, dass du am Ende sagst, ich bin am allen und alles schuldig. Es ist nicht wahr. Manche Schwierigkeiten in unserem Leben, die haben wir nicht in der Hand. Die Hindernisse kommen wirklich, sind von Gott abgesegnet und die haben mit deinem Verhalten auch nichts zu tun. Das ist wirklich wahr. Worauf dieser Vers abzielt, ist wirklich, Dinge zu verbauen in eigener Verantwortung, aber sich dann der Verantwortung nicht stellen. Und das ist wirklich nicht gut. Und wenn dann unser Herz noch gegen Gott rebelliert, ist das auch wirklich eine Sünde. Das ist nicht in Ordnung. Die Torheit des Menschen. Torheit bedeutet Unvernunft, Dummheit, ein unkluges, unüberlegtes Verhalten. Es beschreibt eine Handlung oder Eigenschaft, bei der ein Mensch nicht klug und einsichtig handelt. Es ist dumm, Gottes Stimme zu hören, zu wissen, was Gott sagt und dann genau andersrum das auszuleben. Das ist dumm. Wisst ihr, es gibt einen Mann in der Bibel, der ist richtig clever, er ist super erfolgreich, ein unfassbar guter Wirtschafter oder auch ein Geschäftsmann. Und ihr kennt die Geschichte vom reichen Kornbauer. Er ist wirklich intelligent. aber ist einfach nicht klug genug in dem Sinne, dass er auf Gottes Stimme hört und Gott in seinem Leben mit einbezieht. Und dann sagt Gott am Ende, du Narr, heute noch wirst du sterben. Ein Narr ist derjenige, der einfach Gottes Rat und Gottes Stimme verwirft, aber sonst durchaus super intelligent ist und super erfolgreich im Leben ist. Ich möchte einige Beispiele aufführen, wie wir uns manchmal verhalten. In der Ehe. Ein Mann kümmert sich, nachdem er geheiratet hat, kein Stück um seine Frau. Wie wird wohl seine Ehe aussehen? Er ist wirklich bestrebt, dass er sehr erfolgreich ist beruflich, vielleicht, dass er auch viel Geld macht, er arbeitet sehr viel, ist wirklich erfolgreich in dem Job, den er macht, aber er ist so gut wie nie für seine Frau da. Er kümmert sich auch vielleicht nicht um die Kinder, die Gott ihnen geschenkt hat. Wie wird so eine Ehe aussehen? Und am Ende sagt er vielleicht, wenn sein Herz verstockt ist, Gott, warum hast du mir so eine Frau gegeben? Die liebt mich doch gar nicht. Warum strafst du mich mit Einsamkeit? Ich fühle mich so einsam in der Ehe. Versteht ihr, wo das Problem ist? Oder bei der Arbeit. Stell dir mal vor, es gibt jemanden bei der Arbeit, der ist nicht treu, er ist auch nicht fleißig bei der Arbeit und jeder bekommt es mit, die Kollegen bekommen es mit. Zusätzlich feiert er noch andauernd krank. Das kommt wirklich vor. Das sind reale Beobachtungen in meinem Umfeld. Es reicht für sämtliche Spaßaktionen privat, aber für die Arbeit reicht es nicht. Morgens früh aufzustehen, dafür reicht es nicht. Und jetzt geht das so über Jahre. Und dann kommt der Vorwurf vielleicht an Gott, Gott, warum schenkst du mir solche Arbeitskollegen? Die mögen mich gar nicht. Ich bekomme auch keine Wertschätzung und überhaupt fühle ich mich bei der Arbeit total überflüssig. Und wer ist wieder schuld? Gott. Versteht ihr? Das geht gar nicht. Oder in der Gemeinde. Du bist an der Gemeinde nicht wirklich interessiert. Die Gottesdienste sind echt eine Last. Du kommst hier gar nicht so gerne hin, also lässt du sie immer wieder aus. Die Gemeinschaften sind selten besucht. Das Leben der Gemeinde ist wirklich kein Teil von dir und du identifizierst dich nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mit der Gemeinde. Du hast keine Sehnsucht nach Gott oder nur ganz selten betest du und die Gemeinde wird für dich und die Zugehörigkeit der Gemeinde wird zur Belastung. Zusätzlich ist es auch noch so, dass die Pastoren irgendwann ankommen oder fragen, wieso kommst du nicht mehr zum Gottesdienst? Hast du keine Sehnsucht nach Gott, nach seinem Wort, nach der Familie Gottes? Und der Vorwurf an Gott könnte lauten, Gott, ich fühle mich in deiner Gemeinde nicht mehr wohl. Deine Familie ist gar nicht so großartig, wie du es in der Bibel beschreibst. Und wieder ist Gott der Schuldige. Die Ursache unserer eigenen Narrheit. Die Bibel spricht hier von Narrheit. Im biblischen Sinne ist ein Narr kein Mensch mit geringem IQ oder so, sondern jemand, der Gottes Ordnung ignoriert. Gott, ich weiß, wie du das eigentlich willst in meinem Leben, aber mir passt das nicht so ganz. Ich würde das gerne auf meine Art machen. Kennt ihr das? Boah, ich kenne das so gut. Ich liebe es, mein Leben selbst zu leiten und ich bin der Kapitän meines Lebens. Und da beginnt das Problem. Wenn Gott sagt, ich möchte der Kapitän sein, mach das genauso, wie ich dir sage. Dann sagt so ein Viktor, diesmal nicht, diesmal hätte ich es gerne anders. Und ich wundere mich am Ende des Tages, dass der Segen ausbleibt und dass mein Weg immer schwieriger wird. Das sagt dieses Wort. Ich merke auch immer wieder, dass es passiert, dass Menschen, die geistlich sind oder die viel über Gott wissen, dass sie nur Hälfte von geistlichen Wahrheiten anwenden und sie ziemlich einseitig beleuchten. Und dadurch, dass es so einseitig beleuchtet wird, nehmen sie sich aus der Verantwortung heraus. Man ist dazu geneigt zu sagen, ich bin nicht verantwortlich dafür, was gerade passiert. Man nimmt sich aus der Verantwortung heraus. Man denkt sich, nee, das liegt doch irgendwie an Gott. Zum Beispiel, es ist alles nur Gnade. Dem stimmen wir doch zu, oder? Alles in unserem Leben ist aus Gnaden geschehen. Wir sind halt alle Sünder und die Gnade, mit Gnaden wurden wir errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, heißt in Epheser 2,8. Das stimmt. Wir haben mit der Errettung, mit dem Heil, was wir erfahren haben, nichts zu tun. Es ist ein Geschenk Gottes, pure Gnade. Und wir nehmen diese Gnade komplett an. Und im Urlaub haben wir mit der Familie den Epheserbrief durchgelesen und das war so schön. Und da heißt es zum Beispiel in Epheser 1, 7 bis 8, in ihm, also in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Gnade überströmend für uns. Und in Jesus kommt dieser reiche Segen in unserem Leben hinein. Also sind wir unfassbar glücklich. Wir sind unfassbar beschenkt. Die Gnade trifft uns volle Pulle und wir sind einfach nur dankbar dafür. Und das erwähnen wir und dann sagen wir pauschal, alles, was wir leben, alles, was wir sind, ist nur Gnade. Und da machen wir einen Punkt. Und jetzt haben wir ganz bewusst etwas ausgeklammert, wenn wir diese Texte lesen. Und das machen wir häufiger. Manchmal fällt uns das gar nicht so auf. Man fragt sich doch die Frage, okay Gott, wenn du mich so reich beschenkst mit so viel Gnade und wenn ich diese ganzen Segnungen in Jesus Christus empfange, ist da wirklich ein Punkt gesetzt? Und dann heißt es ein bisschen weiter, Epheserbrief 1, Vers 12, damit wir haben diese ganze Gnade, diese ganzen Geschenke Gottes bekommen, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und das wiederholt sich, das ist nicht nur einmal gesagt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Du hast so viel Gnade bekommen und hast jetzt die Verantwortung, mit dieser Gnade auch richtig umzugehen, zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Wir sind da aber manchmal super, super bequem und sagen sich, alles Gnade, alles empfangen. Und wir hatten ein Hörspiel gehört, Kinder, kennt ihr 5 Geschwister? Ja? Es sind ja 5 Geschwister, die erleben immer Abenteuer, beten immer zu Gott und da kommen die immer irgendwie raus. Und während der Fahrt nach Kroatien kann man wunderbar irgendwelche Geschichtchen hören. Und der Alexander, der Jüngste, der hat dann in diesem Hörspiel spaßeshalber gesagt, ja, ein Tag vor der Klassenarbeit bete ich, steht ja geschrieben, den Seinen gibt er es im Schlaf. Ja? Also hat er immer gebetet, über Nacht soll Gott dann das Ganze lösen. Und manchmal verhalten wir uns als Kinder Gottes genauso naiv, auch als Erwachsene. Wir nehmen die Verantwortung gar nicht wahr, dass man für eine Klassenarbeit lernen muss. Ja, dass man da was zu tun hat. Wenn du Gnade empfangen hast, wenn du ein Kind Gottes bist, steht wirklich in deiner Verantwortung, damit auch richtig umzugehen. Und Gott wünscht sich, dass du Jesus dienst. Ein Leben im Dienst für Gott. Der Mensch verdirbt, verleitet seinen Weg. Durch sein eigenes törichtes und unvernünftiges Verhalten bringt der Mensch sich selbst vom Kurs ab, zerstört seine eigene Zukunft und führt sich ins Unglück. Das passiert nicht selten. Eines der wichtigsten Verse für mich persönlich in der Jugendzeit war der Psalm 119, Vers 9 bis 12. Dort heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Oder ohne Strafe oder richtig oder erfolgreich gehen, würden wir sagen. Und dann heißt es da, indem er ihm bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Versteht ihr? Gottes Worte bewahren, sie im Herzen behalten, sie praktisch werden lassen, das bringt den Segen. Das hält dich auf dem richtigen Weg. Ihr seht das hier auf dem Bild. Der Weg des Vertrauens, der Weg der Demut, er ist anders. Aber der zerbombte Weg unseres Lebens, den wir selbst zerstören, ist wirklich ein Weg, der uns nicht gefällt. Durch dieses Wort ermutigt uns Salomo, wirklich unser Leben zu durchleuchten und nochmal darüber nachzudenken. Warte mal, bin ich das jetzt gerade selbst, der verbrannte Erde hinterlässt? Oder ist das wirklich das, was Gott mir auferlegt als Kreuz? In Jakobus, die zweite Ausrede, die öfter angesprochen wird, die ich auch öfter höre, ist folgendes. Hauptsache, du glaubst. Irgendwie sind ja alle gläubig und der Glaube rettet. Und wir würden alle sagen, der Glaube an Jesus Christus rettet wirklich. Das ist ja absolute Wahrheit. Aber irgendwas passt hier nicht mit der Aussage. Das Verlogene an der Aussage ist, dass wir die Definition des Glaubens nicht vollständig ausführen und im Ganzen darlegen. Und Jakobus sagt das ganz klar in seinem Brief. Sagt er, willst du aber erkennen, Jakobus 2,20, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Das ist offenkundig, wenn du glaubst, dann definieren wir den Glauben so, dass Glaube immer durch Werke sichtbar wird. Immer. Es geht gar nicht anders. Und dann heißt es, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Versteht ihr? Du kannst nicht sagen, ja, ich glaube und es ist alles vorbei und alles ist gut. Wenn du gläubig bist, ist das automatisch so, wenn du wirklich gläubig bist, wie die Bibel es beschreibt, dass Gottes Wort so wichtig für dich ist, dass du sagst, ich möchte genau das tun und es wird lebendig in deinem Leben. Ansonsten ist das verlogen und nur die halbe Wahrheit. Der dritte Gedanke und der letzte. Unser Herz grollt, zürnt, tobt gegen Gott. Das ist schon komisch, dass wir so blind werden können als Menschen, dass am Ende die Undankbarkeit in unser Herz kommt und dass der Zorn wirklich auf Gott komplett so gerichtet wird. Was passiert da in uns? Warum werden wir so blind und verirren uns? Obwohl der Mensch sich durch seine eigene Dummheit selbst geschadet hat, wird er wütend, beschwert sich gegen Gott und gibt ihm die Schuld an seiner Misere. Wir sind Wesen, die gerne auch mal weggucken, wenn es um Schuld geht. Ich habe letztens ein Interview gehört, ein Mann erzählt, er hatte eine glückliche Ehe, war sehr erfolgreich, finanziell stark aufgestellt, kein Christ in der Welt, ein bekannter Mann. Und er sagt, ich habe meine Frau betrogen. Und das war so ein Interview, so ein richtig seriöses Interview. Und dann sagte der Moderator, ja, okay, dann meiner Meinung nach gab es auch die Trennung und so weiter. Ja, es gab die Trennung. Jetzt gibt es eine neue Frau in seinem Leben. Und er sagt, ich habe sie wirklich geliebt, meine erste Frau. Ich habe es versaut. Ich habe es kaputt gemacht. Ich bin schuld. Es war nicht die Frau. Ich habe eine super Frau gehabt. Ich habe alles zerstört. Für nichts. Eine ehrliche Perspektive in sein Leben hinein, wo man den Schuldigen einfach benennt, wer der Schuldige ist. Ich habe es kaputt gemacht. Ich glaube, es ist eines, was uns dieses Wort auch sagt, sei ehrlich vor Gott. Und wenn du Dinge zerstörst in deinem Leben, wenn du Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zerstörst und dann verwundert bist, dass man dir kein Vertrauen schenkt, warum wunderst du dich? Du hast es doch selbst kaputt gemacht. Sei ehrlich und tue Buße vor Gott, denn einem Demütigen gibt Gott Gnade. Das wäre auch meine Anwendung auf diesen Text. Warum tun wir das? Warum sind wir nicht ehrlich? Irgendwie schont es unser Ego. Es ist schmerzhaft zuzugeben, dass wir das Problem sind und nicht die anderen. Und so entsteht immer mehr Groll in unserem Herzen und im schlimmsten Fall richtet sich der Zorn in Richtung Gott. Und das ist pure Sünde. Interessanterweise, liebe Geschwister, ist das wirklich so, dass Kinder Gottes, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, sie sind dankbar. Das lesen wir im Neuen Testament immer wieder. Sie sind erfüllt mit Dankbarkeit. Menschen, die Groll und Zorn in ihrem Leben haben, sind nicht dankbar. Sie sind einfach undankbar weich. Undankbarkeit kommt ins Herz hinein und die Dankbarkeit weicht. Und das ist auch so ein wichtiger Barometer, wo man so selber gucken kann, wie dankbar bist du Gott? Ist da Dankbarkeit zu finden? Und wenn nicht, dann wünsche ich dir, dass du auch heute darüber nachdenkst, warum nicht? Warum nicht? Wo gebe ich Gott Schuld, die eigentlich bei Gott gar nicht richtig angeordnet ist? Die dritte Aussage wäre, Saat und Ernte, so wie Gott es verheißen hat, bedeutet es jetzt, dass ich einfach, die Jugendlichen würden sagen, chillen kann. Ich habe alles von Gott empfangen und jetzt einfach nichts. Ich entspanne, ich mache Urlaub, 60, 70 Jahre meines Lebens. Ist das wirklich die Perspektive Gottes? Ich lese das sehr gerne bei den Hochzeiten, dieses Wort aus Psalm 127,1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten alle, die daran bauen, umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Du kannst dich noch so bemühen, aber wenn Gott dich nicht segnet, wird das nichts, richtig? Würdet ihr doch sagen, ja. Aber die Wahrheit ist auch, am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Prediger 1, 6. du bist schon aufgefordert, etwas zu tun. Du bist aufgefordert, dein Leib, deinen Körper Gott hinzugeben als ein Opfer, das Gott gefällt. Dienen bedeutet arbeiten. 700 Kilometer permanent an die Front zu fahren, ist Zeit, Energie, Kraft, Geld und so weiter. Das ist Dienst. Es wird dir was kosten. Und das ist auch okay, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dafür, es ist ja die Liebe des Christus, die uns dahin drängt, etwas zu tun. Das gehört zusammen. Wahrer Glaube, Gottes Liebe wird praktisch und in den Werken sichtbar. Das darf man nicht voneinander trennen. Ich möchte gerne schließen. Eigenes Versagen oder Gottes Schuld, das ist die Frage. Wenn du merkst, ich gebe Gott immer wieder Schuld und ich bin unzufrieden mit meinem Weg, den Lebensweg, den ich habe, stell dir bitte die Frage, ist es wirklich Gottes Schuld oder bin ich selbst, der vieles zerstört? Und wenn das so ist und du sagst, ich bin selber der Mensch, der vieles zerstört, dann sei bitte demütig und tue Buße. Tu Buße vor Gott und sag Gott, ich habe selbst verbockt. Ich kenne Menschen, die haben solche Schuldenfallen getreten, die wollten immer mehr. Die Habgier hat uns gepackt, heftige Schulden gemacht und dann sind sie sehr unglücklich mit ihrem Leben. Und sie geben Gott die Schuld dafür, weil es ja so schwer ist, weil sie nur Tag und Nacht arbeiten wollten. Das Problem ist die Habsucht. Sie ist in ihr Herz gekommen, aber das sagen sie so nicht. Aber das ist die Wahrheit. Ich habe das selbst erlebt, dass ich sehr, sehr riskant und sehr gewagt mein Geld investiert, ausgegeben habe und ich später, was war es genau? Und Gott hat mir gezeigt, du wolltest zu viel. Zu weit hinaus. Wenn man das sieht, muss man demütig sein und sagen, Gott, okay, dieser Weg, den habe ich mir selbst eingebrockt. Es tut mir leid, das war Habsucht in mir. Habsucht ist sehr schwer zu entdecken. Wir Christen sagen ganz selten, wir sind habsüchtig. Aber die Wahrheit ist, das passiert. Das Menschenherz zürnt gegen Gott. Wenn du Zorn gegen Gott hast, wow, dann bitte Gott, dass er dir gnädig ist, dass er dir die Wahrheit zeigt, die Wahrheit über dein Leben, über dein Herz. Möge Gott dich segnen, auch mit diesem Wort. Gott segne euch. Amen. Ich werde ein Gebet sprechen und dann schließe ich die Predigt ab.